Das Buch Jona hat ja 4 Kapitel. Wir werden nicht alle 4 machen heute Morgen. Wir werden uns auf diese Verse 1-5 erstmal konzentrieren. Und lasst uns ruhig einmal diesen Text anschauen. Hier steht ja zu Beginn: Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen. Da ist es ja für uns sehr wichtig, wer war Jona, zu erfahren und sich darum ein bisschen so Gedanken zu machen. Wir wissen nicht, wie das Wort des Herrn an Jona herangebracht wurde, ob es in einem Gesicht war oder ob eine Stimme vom Himmel herunterkam und zu ihm sprach. Wir wissen es nicht. Und das ist nicht der springende Punkt hier. Und deswegen lasst uns auf das konzentrieren, was wir wissen können. Ja, zunächst einmal, Jona war ein Prophet. Er war ein Prophet in der Zeit 750 circa vor Christus unter dem König Jeroboam dem II. Im Nordreich Israel. Und dort hat er schon einmal eine Prophezeiung gemacht, geben dürfen. Und diese Prophezeiung, die wir hier lesen in dem ersten Kapitel, das war nicht die einzige Prophezeiung, die Jona gemacht hat. Und die Prophezeiung, die damals Jona weitergeben durfte, war, dass Jeroboam II. In seiner Regierungszeit eine Expansion des Nordreiches haben wird, dass er eine gute Zeit hat als Regierungschef, als König. Und das war eine Botschaft, die sicherlich auch nicht allzu schwer war weiterzugeben. Einem Menschen zu sagen und besonders einem König, du wirst erfolgreich sein, das ist noch eine Aufgabe, die leichter ist als diesen Auftrag, den Jona hier hatte im Kapitel 1. Also der Auftrag unterscheidete sich stark zu diesem ersten Auftrag. Im Vers 2 sehen wir, dass der Befehl beinhaltet, dass er nach Ninive geht, Jona, und in die große Stadt und dort ihnen sagt, dass der Herr die Bosheit gesehen hat von ihnen. Ninive wird hier als große Stadt zu Recht betitelt. Es war die Hauptstadt des Großreichs Assyriens und allein die Stadtmauer war 12 Kilometer lang, was für die damaligen Verhältnisse einer Stadt extrem groß war. Und die Assyrer, wer waren die Assyrer? Das müssen wir auch kennen, um einfach diesen Text besser verstehen zu können. Die Assyrer waren ein Volk, was den Ursprung hatte in Mesopotamien zwischen den zwei Flüssen, Euphrat und Tigris. Die sind uns, denke ich mal, auch ein Begriff. Und sie haben dort einfaches Bauerndasein geführt. Sie haben Felder gehabt, sie bearbeitet, aber Völker um sie herum haben sie immer wieder geplündert. Und so haben sie gelernt, sich zu verteidigen. Und schnell wurde aus dem Verteidigen ein Angreifer. Und die Assyrer haben tatsächlich das Handwerk des Krieges perfektioniert. Sie haben innerhalb von kürzester Zeit die Territorien vom Persischen Golf bis zum Mittelmeer eingenommen und das erste Großreich auf der Welt sozusagen erschaffen. Also sie waren bekannt für ihre Brutalität, sie waren gefürchtet von allen Menschen, die sich gegen sie stellten. Die meisten haben sich unterworfen. Die meisten Könige wurden dann Vasallen, Knechte, die Tribute, hohe Tribute zahlen mussten. Und so war halt der Ruf der Assyrer ein sehr bekannter und jeder wusste, wer die Assyrer waren und jeder fürchtete sich vor ihnen, auch Israel. Zu der Zeit, in der Jona allerdings hier diese Prophezeiung weitergeben durfte und sollte, zu der Zeit gab es einen Frieden. Das war eine Zeit des Friedens, was sehr ungewöhnlich war für die Assyrer. Der Frieden hat auch nicht lange gehalten. Und einfach, um das nochmal in unsere Zeit zu holen, diesen Auftrag, den Jona hier bekommt, stellt euch mal vor, ihr bekommt den Auftrag. Ihr bekommt jetzt den Auftrag von Gott, mach dich auf, gehe zu der Terroristengruppe ISIS und sag ihnen, dass sie böse sind und Böses tun. Ich weiß ja nicht, wie viele von euch sich direkt aufmachen würden und dorthin gehen würden, aber ich denke mal, das wäre eine Ausnahme, dass man da doch so konsequent ist und gehorcht und hingeht, weil man weiß, das ist ein Himmelfahrtskommando, da wird man höchstwahrscheinlich nicht lange leben danach. Also aus dieser Sicht ist es auch nochmal interessant zu sehen, den Auftrag, den hier Jona bekommen hat. Und im Vers 3 geht diese spannende Geschichte weiter. Wie reagiert Jona auf diesen Auftrag? Wir lesen hier nicht großartig, wie Jona emotional reagierte, sondern wir sehen, was er getan hat. Und er hat erstmal sich auf den Weg gemacht nach Tarsis, um zu fliehen. Und er ging nach Jaffo, um nach Tarsis zu gelangen mit dem Schiff. Also wir lesen hier nicht, da ergriff die Furcht den Jona und er machte sich auf den Weg. Nein, den genauen Grund, den wissen wir hier nicht. Aber wir wissen, dass Jona hier den Befehl nicht nachgekommen ist. Und ich möchte einfach nur mal kurz die verdeutlichen. Ihr seht Gat Hefa auf der Karte und Jaffo. Das waren circa 150 Kilometer Fußweg. Und die Straßen damals, sie waren miserabel. Sie waren, die Römer erst haben die Straßen richtig gut aufgebaut in Israel. Also, und Gat Hefa, das ist in Galiläa, das war ein Dorf und es lag in den Bergen von Galiläa. Also es war ein anstrengender und kein leichter Weg, den da Jona bewältigen musste, um nach zur Hafenstadt Jaffo zu gelangen. Jaffo war eine Hafenstadt und diese Stadt, sie war im Raum vom Mittelmeer insgesamt eine bekannte Stadt, da dort sehr viel Handel betrieben wurde. Auch Salomo hat selbst dort Güter für den Tempelbau erhalten. Also der eine oder andere kennt diese Stadt wahrscheinlich. Und wir lesen hier, dass Tarsis das Ziel sein sollte von Jona. Tarsis liegt am ganz anderen Ende dieser Karte. Und diese Karte war ungefähr die bekannte Welt damals. Also sie wussten nicht, was genau noch dahinter liegt, die Menschen damals. Das war so der Raum, wo sie sich auskannten. Und in diesem Raum war Tarsis von Ninive am weitesten entfernt. Ja, also alles deutet darauf hin, wie entschlossen Jona war, seinem Herrn nicht zu gehorchen, nicht zu dienen, nicht diese Prophetie an den König von Ninive, an die Nineviten heranzutragen. Also er war fest entschlossen, das zeigt einfach, er hatte ja Zeit, diesen 150 Kilometern, die konnte er nicht in einer halben Stunde bewältigen, sondern das war mehr als eine Tagesreise. Er hatte Zeit, das genau zu überlegen, das wissen wir. Auch wenn nicht viel Zeit vergangen ist, kann man annehmen, weil diese Formulierung sehr kurz formuliert ist in der Bibel im Vers 3. Und Tarsis, wie gesagt, hat den größten Abstand zu Ninive. An diesem Ort hätte es Gott am schwierigsten wahrscheinlich, so dachte Jona, ihn wieder zurückzuholen. Daher hat er sich eher schon in Sicherheit geborgen gefühlt in Tarsis. Wir sehen auch, er bezahlte Fahrgeld, Jona. Er bezahlte Fahrgeld, um ans Ende der damaligen Welt sozusagen zu kommen. Und ich bin mir sicher, dass dieses Fahrgeld nicht ganz günstig war, sondern das war eine Route, die war sehr weit. Wie gesagt, das Ende der damaligen Welt und bestimmt auch sehr teuer. Deswegen kann man von ausgehen, dass Jona auch Hab und Gut dafür verkauft hat. Das heißt, er war sich sehr sicher, dass er hier einen Strich zieht, dass er hier dem Herrn nicht mehr gehorcht, bis hierhin und nicht mehr. Und er hat sich auf den Weg gemacht, um zu fliehen. Er war sich seiner Sache sehr sicher. Aber Gott hatte einen Plan. Egal wie Jona darauf reagiert hatte, Gott hatte einen Plan. Und der zeigt sich in Vers 4, wie Gott reagiert hat. In Vers 4, da lesen wir einfach nochmal, dass der Herr einen starken Sturm auf das Meer geschleudert hat. Und zunächst einmal sehen wir, dass der Herr reagiert hat, ohne dass es Jona so erwartet hat, ihn zu reagieren. Also Jona war sich sicher, bestimmt sicher, auf diesem Schiff habe ich meine Sicherheit, da habe ich es dann geschafft, wenn ich erstmal auf dem Schiff bin. Aber Gott reagiert doch. Und es ist spannend zu sehen, dass er auf einem Schiff war und das Meer tobte. Wieso, möchte ich euch auch nochmal zeigen an einem Beispiel. Ich war im Jahr 2000 mit meinem Vater auf diesem Schiff dort. Das ist das Schiff der Firma Anneklines. Das fährt die Strecke Kreta-Athen. Und wir mussten Erledigungen machen in Athen. Und es war so, Ja, das Schiff war 8 Stunden circa unterwegs. Wir haben zu Abend gegessen und ein Sturm kam auf. Das waren 8 Beaufort, das ist circa 75 km/h Windgeschwindigkeit. Und man hat das erheblich gemerkt. Ja, das Schiff ist 175 Meter lang, 30 Meter breit, 2.500 Leute passen drauf. Und dennoch, der Sturm, der war sehr deutlich bemerkbar. Also das Schiff ging richtig hoch und runter, auch wenn es so groß war. Und ich kann mich daran erinnern, sehr gut an Bildern. So Kinder weinten, Frauen hatten auch Angst und vielen war es sehr übel. Als es gerade begann, da saß ich mit meinem Vater im Restaurant und wir haben uns 2 Teller Spaghetti bestellt. Wir wollten zu Abend essen und es war so, dass wir an einem Tisch saßen. Mein Vater saß mir gegenüber und sobald das Schiff nach oben ging, rutschte der Teller von meinem Vater zu mir rüber. Und sobald das Schiff runterging, rutschte mein Teller zu meinem Vater rüber. Das war natürlich ganz lustig für uns. Aber es zeigt einfach nur nochmal, es verdeutlicht einfach, wie extrem diese Wetterkonditionen zu spüren waren. Ja, und erst bei 75 km/h Windgeschwindigkeit passiert es, dass sogenannte Wellen entstehen, die man Wellenbrecher nennt. Und diese Wellen, wenn die aufeinander knallen, was dazwischen ist, bricht. Deswegen heißen sie auch Wellenbrecher. Und ich nehme an, dass, wenn hier die Bibel formuliert, dass das Schiff zu brechen drohte, dass genau solche Wellen damit gemeint sind. Also, ihr seht schon, die Situation von Jona war eine furchtbare Situation. Also, ich hätte da panische Angst, in einem Holzschiff zu sein, was vielleicht 10 Meter Länge hat und wo man rudern muss und Segel einholen muss. Das ist eine ganz andere Situation als in der Sicherheit, wo ich den Sturm erlebt habe mit meinem Vater in dem Boot. Ja, und wir sehen auch hier sehr gut im Vers 5, wie die Leute reagiert haben. Gestandene Seemänner waren das, weil sie haben eine sehr große Strecke hinter sich gehabt, wenn sie von Tarsis kamen. Sie haben geschrien, sie hatten Angst, sie hatten Panik. Wie haben sie reagiert? Sie haben die Waren, die ihr Luxus und ihr Reichtum symbolisieren auch. Und ja, ohne diese Waren hatten sie nichts mehr, wenn sie die ins Wasser werfen. Dennoch haben sie alles ins Wasser geworfen, lesen wir hier. Sie haben die Geräte am Schiff über Wasser geschmissen. Sie haben also alles riskiert, um einfach das nackte Überleben zu erreichen. Und sie hatten panische Angst. Und ich denke, das passt sehr gut mit diesen Wellenbrechern zusammen. Und umso erstaunlicher ist es, wenn ihr lest, wie Jona reagiert hat. Und ich werde das auch nochmal kurz vorlesen. Jona aber war in den untersten Schiffraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und war fest eingeschlafen. Ich weiß ja nicht, also das ist nicht die Reaktion, die man erwartet von einem Mann, der einen solchen Sturm miterlebt. Jeder normale Mensch hätte wie diese gestandenen Seemänner reagieren müssen, aber Jona nicht. Und das verdeutlicht mir einfach, dass Jona bei weitem nicht Angst hatte. Er konnte schlafen. Er hatte sich abgefunden mit den Gedanken des Todes. Er hatte nicht diese Todesangst. Und ganz am Anfang habe ich ja gesagt, die Assyrer waren schrecklich. Und wahrscheinlich liegt es ja auf der Hand, dass man Angst hat, zu ISIS zu gehen zum Beispiel. Aber Jona nicht. Ich denke nicht, dass seine Motivation Angst war. Seine Motivation, Gott nicht zu gehorchen, dass sie Angst war, sondern es war eine andere Motivation. Und diese Motivation, die zeigt sich im 4. Kapitel. Und zwar im 1. Vers schon. Gott hat die Nineviten begnadigt. Er hat ihnen Gnade geschenkt und hat ihnen verziehen, als er gesehen hat, dass diese stolzen Menschen sich hinknien und demütig den Herrn aufsuchen, um Vergebung betteln. Und da hat ihnen der Herr vergeben und Jona wurde zornig, steht. Also Jona war damit nicht einverstanden, wie Gott gehandelt hat. Warum? Das hat etwas mit Gnade zu tun und mit Selbstgerechtigkeit, mit Zorn, mit Emotionen. Und zwar, ich denke, dass Jona diesen Menschen es nicht gegönnt hat, die Gnade Gottes, dass sie ihnen gilt, genauso wie es ihm und Israel gilt. Jona wurde zornig, lesen wir. Also es ist nicht die Angst, die ihn getrieben hat in den Ungehorsam, sondern seine Selbstgerechtigkeit, seine Unbarmherzigkeit. Er wollte nicht, dass diese brutalen Menschen, das kann man ja auch gut verstehen, dass diese brutalen Menschen Gnade erfahren und Gerechte werden. Das wollte er auf keinen Fall. Und es ist zunächst einmal leicht zu sagen, ja, Jona, der ist ja natürlich, das ist eine Ausnahme in der Bibel, er ist schrecklich, er ist ein furchtbarer Mensch gewesen, aber ganz oft können wir uns selbst vielleicht bei solchen Gedanken auch selbst ertappen. Und wenn wir sehen, dass Israel von Anfang an Gnade um Gnade erfahren durfte und auch die Zeit, in der Jerobeam der Zweite regiert hat, wie gesagt, es war eine Zeit, wo er expandiert hat, aber es war eine Zeit, wo er durch die Expansion neue Götzen, die angebetet wurden, aktiv auch von Jerobeam dem Zweiten in das Land holte. Also Israel selbst hatte Jahwe betrogen, immer wieder, immer wieder. Und hatte Israel die Gnade mehr verdient, als die Assyrer es hatten? Aus Jonas Sicht ja, aber aus Gottes Sicht nicht. Und Gottes Sicht ist nicht die unsere, sehr oft. Und Jona war ein Mann, der wusste, wie Gott ist. Er kannte das Wesen Gottes. Das zeigt die Flucht, das zeigt diese ganze Geschichte sehr gut. Lasst uns im Neuen Testament einmal schauen, einen Text, der über Gnade spricht. Und zwar, der steht im Matthäus Kapitel 18, in den Versen 23 bis 35. Und zwar, das ist ein Gleichnis. Das steht in Matthäus Kapitel 18, in den Versen 23 bis 35. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht. Der war ihm 100 Denare schuldig. Denn den ergriff er, würgte ihn und sprach: Bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Jetzt geht die Folie weiter. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm: Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deine Mitknechten erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn seinen Herrn den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Ja, also in diesem Gleichnis, da ist es eigentlich ganz offensichtlich, die Ungerechtigkeit und wie an Gnade gespart wird hier, wie an Barmherzigkeit gespart wird. Jedes Kind kann verstehen, dass 10.000 Talente mehr sind als 100 Denare. 100 Denare sind nicht ein Talent. Und dennoch ist der Herr so gerecht mit seinem, oder so gnädig, nicht gerecht, so gnädig, so barmherzig mit seinem Knecht, dass er sieht, dass er in einer Lage ist, wo er ja nicht anders kann, und er vergibt ihm. Und derselbe Knecht wiederum, also der Knecht, an dem die Gnade ergangen ist, ist so unbarmherzig und undankbar, dass er eine viel geringere Schuld, die an ihm ergangen wurde, an ihm ergangen ist, nicht vergibt. Und das ist ähnlich, dieses gnadenlose Umgehen mit seinen Mitmenschen, mit den Menschen draußen, dass wir filtern, wer die Botschaft erfahren darf, wer gut genug ist, welche Nationalität oder welcher Typ von Mensch gut genug ist, errettet zu werden. Das ist eine Verfehlung, die man so auf gar keinen Fall als Christ, so darf man nicht denken. Und auch mit seinem Bruder, natürlich sind wir aufgefordert, zu vergeben. Und es ist wichtig zu verstehen, was uns bewegt zu diesem Punkt der Unbarmherzigkeit. Warum erlangen wir irgendwann so einen Punkt, dass wir einfach nicht mehr die Gnade weitergeben können, dass wir so hartherzig werden? Und ich denke, der Punkt ist Stolz. Wir werden schnell stolz. In den Medien heißt es, wenn du etwas gut kannst, dann sei stolz drauf. Dann zeig, dass du es gut kannst, sei stolz drauf und schäm dich nicht deswegen, sondern bekenne, dass du das gut kannst. Doch die Bibel sieht das ein wenig anders. Und das wollen wir uns mal angucken. In Matthäus 19, die Verse habe ich jetzt allerdings nicht mehr als Folie. Matthäus 19, 17a. Er aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Ihr seht, die Bibel sagt uns, nur Gott allein verdient den Ruhm, verdient die Ehre, weil er allein ist gut. Des Weiteren steht in Prediger 7, Vers 20, weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Ich lese den Vers nochmal vor, weil der ein Zwischenvers ist. Weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Wir alle sind Sünder. Also wir sind alle eine Stufe, wir sind Sünder. Vor Gott sind wir gleich. Der Unterschied ist die Gnade Gottes. Das ist nicht unser Tun, das ist nicht unsere Werke. Wir sind alle gleich. Wir sind Sünder vor Gott. Nicht der eine ist besser und der andere ist schlechter. Auch wenn wir vielleicht mehr Gebote einhalten, heißt es nicht, dass wir besser sind, sondern die Gnade ist der Unterschied zwischen Erretteten und Nicht-Erretteten. Und das muss uns bewusst werden, das muss uns klar gemacht werden. Warum? Weil es die Medien uns anders erzählen, weil es die Welt auch anders praktiziert. Und es ist wichtig, das sich zu sagen, ja, Gott ist gut, nicht wir. Und ihr seht, Jona, er war Prophet Gottes, er kannte Gott, er war ein Mann, der auserwählt war von Gott, nicht weil er schlecht war, sondern schon, weil er Qualitäten hatte, weil er bereit war, auch zu gehorchen. Aber er hat verfehlt, auch er, ein Diener Gottes. Umso mehr können wir auch verfehlen. Und ein großes Beispiel, wie wir sein sollen, ist immer Jesus Christus und sollte es auch immer sein für uns. Und wir sehen einfach, wir haben so viele Lieder auch heute Morgen schon gesungen, die Gnade des Herrn und wie er in Knechtgestalt kam auf die Welt. Für Jesus ist die wahre Größe die Demut. Es ist nicht deine Leistung, es ist nicht, wie viele Gebote du einhalten kannst, sondern wie demütig du bist, wie sehr du ihn ehrst und nicht dich selbst. Und das ist wichtig für uns zu verstehen. Ja, also nicht der Stolz ist unsere Größe oder unsere Leistungen, sondern die Demut, uns zu demütigen, lohnt sich auch. Uns zu demütigen lohnt sich sehr. Und das steht auch in der Bibel so. In Matthäus, im Kapitel 23, im Vers 12. Matthäus 23, Vers 12. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ihr seht genau das Prinzip. Also es lohnt sich. Ja, es lohnt sich nicht, sich selbst zu erhöhen, stolz zu sein. Das lohnt sich nicht im Leben. Das ist Dummheit, würde ich sagen, vor Gott. Es ist Torheit. Es lohnt sich, demütig zu sein, weil wir erhöht werden vor Gott. Und es gibt nichts Höheres, als von Gott erhöht zu werden. Kein menschlicher Rang ist so hoch, wie Gott uns setzen kann. Und auch in den Sprüchen, und damit möchte ich diese Predigt auch beenden, in den Sprüchen, da steht im Sprüche 29, im 23. Vers. Der Hochmut des Menschen erniedrigt ihn, aber ein Demütiger erlangt Ehre. Amen.